Es ist auf der Uhr vor mir, auf diesem Windows-System, ist es gerade genau 10 Uhr und ja, ich denke, da kommen vielleicht noch ein paar Nachzügler, aber da wir auch nicht überziehen wollen, fangen wir jetzt einfach mal an. Herzlich willkommen beim ersten Talk. Das ist mein Kollege Thorsten Voss.
Hallo.
Mein Name ist Andreas Bunden und wir möchten euch etwas erzählen über Honeypots unter Linux und SSH-Angreifer. Okay, ich lege einfach mal los. Okay, was wir machen wollen, ich erzähle kurz was SSH-Account-Probes, was das überhaupt sein soll, dann was ein Honeypot ist, ganz kurz als Wiederholung und was wir damit dann gemacht haben, bevor ich zusammenfasse. Und am Ende wollen wir noch mal kurz was für SSH-Server-Betreiber erzählen, was man unserer Meinung nach machen sollte, damit man nicht selber Opfer eines solchen Angriffs wird. Okay, SSH-Account-Probes. Ja, also das ist eine schöner Name. Was wir damit meinen ist, da gibt es noch ganz viele andere blumige Begriffe, sowas wie Passwort-Rateangriffe, Brute-Force-Attack und ganz, also das klingt wie Star Wars. Was gemeint ist, ist aber einfach nur, dass jemand sich zu eurem SSH-Server verbindet und ganz dumm versucht, sich anzumelden, indem er irgendwelche Passwörter rät. Root, Root, Root 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Je nach der Ausdauer des jeweiligen Angreifers versucht er viele Passwörter und scheitert oder auch nicht. Leider Gottes klappt das öfter mal, wenn man zum Beispiel ein System am Netz hat, das ja gerade testweise nur online ist, war noch nicht gedacht für Produktion und da hat irgendjemand ein schlechtes Passwort für Root gesetzt oder einen anderen administrativen Account. Leider werden die dann immer wieder fündig. Ist es normal, diese Angriffe? Also es gibt bestimmt Leute hier, die SSH-Server betreiben. Einmal Hände hoch, bitte. Seht ihr diese Angriffe? Wisst ihr, wovon ich rede? Also die sich jetzt nicht gemeldet haben, entweder schon eingeschlafen oder die gucken einfach nicht in ihre Logfiles. Ja, das ist total normal. Ununterbrochen kriegt man diese Angriffe. Okay, das ist an und für sich sehr unspektakulär. Ja, simpler Angriff und naja, da versucht jemand reinzukommen und man sollte am besten keine dämlichen Passwörter wählen. Warum interessiert uns das jetzt? Also, wir beide als Vorgeschichte haben zusammen im DFN-CERT fürs Deutsche Forschungsnetz gearbeitet. Und sozusagen aufgeräumt an Universitäten und so weiter nach solchen Angriffen. Wir haben sehr viele kompromittierte Linux und Windows, ja Windows auch, aber ist hier uninteressant, Linux und Unix-Kisten gesehen, auch Mac OS X Server und so weiter, die so aufgemacht wurden. Und wir haben oft festgestellt, das sind immer wieder die gleichen Tools, die wir da sehen. Und zwar nicht die Tools, die wir erwarten würden. Ihr kennt bestimmt diese Security-Tools-Umfrage von Fyodor, der Nmap programmiert hat. Ja, da gibt es so eine Umfrage, was sind die beliebtesten und coolsten Security-Tools? Da sind diverse Passwort-Brute-Forcer dabei, zum Beispiel ja, von THC gibt es einen, von Nmap selber und noch ein paar mehr. Die kommen da alle nicht vor, die haben wir nie gefunden dort, sondern wir finden immer ein ganz bestimmtes Tool, was wir ganz komisch finden. Und es scheinen auch immer die gleichen Angreifer zu sein. Einmal zur Illustration, das ist typischerweise so ein Verzeichnis, was wir vorfinden. Das stammt vom echten Angreifer auf einem meiner Systeme, wo er die Kontrolle übernommen hat. Da hat man solche Dateien gefunden. Ja, okay, so what? Komischerweise sehen wir diese Dateien unter ähnliche Benamung immer wieder. Und ja, solche Skripte zum Beispiel sieht man da. Ihr seht da, ist jetzt schwer zu erkennen, aber da gibt es solche Dateien wie bios.txt und mfu.txt. Das sind fest verdrahtete Ein- und Ausgabedateien in einem der Scan-Tools. Ein Scan-Tool speziell, das wir extrem oft gesehen haben. Und ja, mal ehrlich, das ist komisch. Wer macht denn das? Warum setzen die das denn ein? Also ich finde dieses Angriffstool, diesen Brute-Forcer von Nmap zum Beispiel, extrem gut. Aber ja, die benutzen das. Okay? Wenn ich in den Binary gucke, dann sehe ich, dass das statisch kompiliert ist, uralt ist und da sind so Sprachbrocken drin, die ich nicht verstehe. Wenn ich die eingebe im Netz, das hier zum Beispiel Aichi, Trebui, Stop, gut, kann ich nicht richtig vorlesen, tut mir leid, dann sagt er, es ist rumänisch. Okay, kann sein. Seltsame Malware. Wer ist denn das? Da kam bei uns die Idee auf, wir haben da mal ein paar Fragen. Ja, also das würden wir uns gerne genauer ansehen, weil das einfach seltsam ist. Sind es wirklich nur wenige Gruppen, die sowas machen? Weil der Angriff an sich ist ja extrem simpel. Ja. Sind es wirklich Osteuropäer oder ist es Zufall und da hat nur einer eine nette Malware geschrieben und die benutzen jetzt alle oder so? Ja, und was wollen die eigentlich mit meinem System wirklich machen, wenn die mal drauf sind? Ja, also so zu Geld machen kann man das ja nicht so leicht, hätte ich jetzt mal gesagt. Okay, das ist der Hintergrund, warum wir uns das ansehen. Was ist nun ein Honeypot? Das Ganze, meine Einführung dafür würde bei Clifford Stoll anfangen. Der hat, also das Buch ist erschienen, The Choo-Choo's Egg, 1990, aber die Geschichte, die er tatsächlich erlebt hat, ist, er ist Techniker in Kalifornien, hat ein System da, auf das er aufpasst, das Abrechnung macht für ein Telefonsystem. Irgendwann in den 80ern war das, und er stellt fest, dass es immer Abrechnungsfehler gibt, geht der ganzen Sache hinterher, guter Ingenieur, und stellt fest, das ist kein Fehler in meinem Programm, da ist ein Hacker. Und der hat dann angefangen, also ihn zurückzuverfolgen. Wir reden hier von Telefonen, Modems und manuelle Telefonschaltungsanlagen. Das heißt, man steht davor vor so einem großen klickernden Apparat und versucht zu verfolgen, woher tatsächlich die Verbindung kommt. Und damit das funktioniert, muss er lange genug online sein. Und damit er länger online ist und er zurückverfolgt werden kann, fing der Herr Stoll an, sich Sachen auszudenken. Ja, der hat dann wild gefaselt vom Star Wars Programm der USA, das war 80er, und von irgendwelchen Militärprogrammen und da lange Texte erzeugt, und der Angriffer hat angebissen, ja, hat sich die Sachen durchgesehen und hat versucht runterzuladen und all solche Sachen. Ist länger online geblieben und konnte zurückverfolgt werden. War ein deutscher Hacker. Ist eine andere Geschichte, die andere wahrscheinlich ausführlicher und besser erzählen können. Aber daher stammt zumindest meiner Meinung nach die Uridee des Honeypots. Er hat sozusagen etwas bereitgestellt, um den Hacker anzulocken bzw. länger festzuhalten. Und das wäre auch so ein Ur-Honeypot, ein echtes System, zu dem sich ein Angreifer wirklich verbinden kann. Mittlerweile machen das ganz viele Leute, es ist eine große Bewegung, Honeypots, zum Beispiel das Honeypot Project. Da gibt es den Lance Spitzner zum Beispiel. Oh, ich habe seinen Namen falsch geschrieben. Sollte ein R sein am Ende. Und er sagt, ein Honeypot ist prinzipiell, wenn man die Definition etwas erweitert, eine Ressource, die nur dazu da ist, missbraucht zu werden von den Angreifern. Sehr schön, aber es ist jetzt so abstrakt, dass man sich auch nichts mehr darunter vorstellen kann. Ganz konkret unterscheiden wir zum Beispiel zwischen drei Arten von Honeypots. Einmal High Interaction, das wäre die ursprüngliche Sorte von Honeypot. Das heißt, die Angreifer kriegen wirklich Kontrolle über eins meiner Systeme. Und ich passe nur scharf auf, was da passiert. Mittlerweile, also sagen wir mal seit etwa 10 Jahren, gibt es viele virtuelle Honeypots. Das sind Systeme, die simulieren andere Computer, die gehackt werden können, teilweise, also der erste, denke ich, der große in dieser Richtung war Niels Provost, der den HoneyD geschrieben hat. Da konnte ich riesige Firmennetzwerke simulieren. Und er hat das extrem clever gemacht, indem er die Nmap-Dateien, mit denen alle scannen, ja, genommen hat und dadurch simuliert hat, was man vorfindet. Das heißt, Nmap hat immer genau das Richtige ausgegeben. Hey, da steht eine Wex und dahinter eine Cray. Und naja, also tolle Sache. Virtueller Honeypot und Low-Interaction-Honeypots gibt es mittlerweile, die eine sehr effiziente Simulation machen, aber nicht sehr tief. Das heißt, man lockt da eigentlich nur automatisierte Angreifer an. Und jemand, der das manuell macht, müsste sehr schnell herausfinden, dass das kein echtes Target ist. Das Ganze kann man so als Pyramide sehen. Das heißt, ich habe so eine breite, also wie eine Ernährungspyramide. Ja? Hier ganz viel Daten, sehr einfach. Und weiter nach oben wird es immer schwieriger, weil ein High-Interaction-Honeypot zu betreiben ist extrem aufwendig und schmerzhaft. Die Pyramidenform erkennt ihr sofort, das ist eigentlich unser wirkliches Ziel, die Welteroberung. Ja, das machen wir jeden Abend. Okay, soweit zu den Honeypots. Okay, ich steige mal ein mit den Low-Interaction-Honeypot. Wir haben alle drei Typen verwendet, um SSH-Hacker nachzustellen. Deswegen gebe ich jetzt mal einen kurzen Überblick. Unser Low-Interaction-Honeypot ist einfach nur ein kleiner Linux-Server. Und der tut, als ob er regulär SSH-Dienste anbietet. Mehr nicht. Das Ganze basiert auf einem Cisco NAS-Gerät mit einem uralten ARM-Prozessor. Und darauf läuft ein Debian-System. Das Ganze sieht so aus. NSLU 2, kennen bestimmt einige von euch, ist urmelalt, extrem langsam, aber schnell genug für uns und kann man relativ günstig bei eBay schießen. Darauf läuft ein OpenSSH-Server, den wir selber angepasst haben, und zwar: Man soll sich natürlich nicht anmelden können. Das wollen wir an der Stelle noch nicht. Ja? Wir protokollieren wirklich viel. Die Passwörter zum Beispiel, das kann ich nicht anknipsen per Option. Sollte auch nicht so sein, aber wir haben den Quellcode so, weil wir wissen wollen, was für Passwörter die denn ausprobieren. Haben wir es entsprechend modifiziert und wir locken noch einiges aus der Session mit, um die Client-Software, da einen Fingerprint zu erzeugen für die Angriffssoftware, die da die Leute verwenden. Ja, drum und rum gibt es noch ein bisschen Technik, Perl-Bash-Skripte, die Produktion überwachen irgendwie, ob das alles läuft und die Ergebnisse wegtransportieren und so weiter. Das wäre eigentlich alles. Ja, so sieht das in echt aus. Wir haben da einige von ausgebracht. der steht bei meinen Eltern. Man sieht die Guerilla-Verkabelung, bitte ignorieren. Aber das kann man einfach so mitbetreiben. Also ein Kollege von mir hat ausgerechnet etwa 7 Euro Stromkosten im Jahr. Ja. Das heißt, ich bezahle meine Leute, die mit mir mitmachen, in Naturalien, in Bier und Kaffee. Ja. Und deswegen nimmt man so ein kleines Gerät, wegen der Stromkosten. Da sind noch ein paar Honeypots, die noch nicht ausgebracht sind. Okay. Ja, was ist denn dabei rausgekommen? Um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, muss ich einmal, das sind solche Dateien, die wir sammeln zu den Angriffen. Um das mal ganz konkret zu machen. Ganz oben Timestamp, ich sehe, wer angegriffen hat, das habe ich jetzt ausgeixt, ja, also Peace for the Wicked, welcher Sensor und so weiter, die IP-Adresse. Wir haben ein paar Zeilen Belege, weil was wir auch gerne machen, die meisten Server-Admins erreichen wir nicht. Da hat man relativ schlechte Karten, sie zu erwischen. Aber bei vielen Servern, das ist klar, das sind Mail-Server irgendwo in der Welt, bei einer kleinen Firma, bei einer Uni oder so. Und ja, die schreibt man mal kurz an und sagt dem Bescheid, dass sie vielleicht ein Problem haben. Und da braucht man ein paar Belegzeilen. Einfach sagen, hier, guck mal, das steht in meinen Logzeilen. Ich habe keine User von dir. Guck doch mal nach dem Rechten. Und noch ein paar andere Kenndaten sammeln wir. Zum Beispiel, wie oft versucht wurde, wie viele verschiedene Accounts, wie viele Versuche pro Verbindung und so weiter, so ein paar Kleinigkeiten zu dem Hintergrund, wie dieses Tool funktioniert, Client-ID, ein bisschen wie der Key-Exchange ablief und ganz viele Passwörter, die er versucht hat mit Timestamps. Das kommt prinzipiell so dabei raus. Schade, er hat abgebrochen. Einen Moment. Tja, geht so gut wie los. Nee, tut's nicht, weil sie noch läuft. Mein Fehler. Okay, was wir rauskriegen, wenn wir das Ganze auswerten, sind natürlich Statistiken, so was denn besucht wird offensichtlich, welche Benutzeraccounts angegriffen werden, was für Passwörter die denn ausprobieren. Okay, was wir jetzt so, die Kerndaten, die wir im letzten Versuchszeitraum hier in diesem Frühling hatten, sind 600.000 Anmeldeversuche. Und wenn wir das so grob zu gruppieren versuchen in Angriffe, das ist gar nicht so einfach tatsächlich, aber das werde ich jetzt mal nicht ausführen. Dann sehen wir so knapp 2000 Angriffe sind das unserer Meinung nach. So offensichtliche Statistiken, welche Benutzer versuchen sie zu testen? Ja, root, offensichtlich, ja. Und dann solche Accounts, wo ich relativ hohe Chancen habe, dass da jemand was existiert. Test, Admin, Bin und so weiter. Aber eigentlich vor allem root. Was für Passwörter? Das, was ihr erraten würdet, dämliche Passwörter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Passwort. Schön fand ich diesen 1Q2W3E, den kannte ich noch nicht, das ist so ein Muster auf der Tastatur. Ja, das ist eigentlich noch nicht so spannend. Jetzt, wie viele Versuche machen die denn so pro Angriff? Das rangiert von sehr wenigen bis 30.000, 40.000 pro Angriff. Eigentlich die Leute, die wirklich 30.000 Versuche machen, die sind extrem selten. Ja? Ich habe das mal abgetragen als Histogramm, nur bis 5.000, weil da hinten echt nichts, fast nichts mehr kommt. Das hier sind sozusagen die Anmeldeversuche pro Angriff. Umso höher der Balken ist, umso mehr Leute machen das. Das ist jetzt schlecht zu erkennen, weil die Musik spielt alle nur ganz vorne. Deswegen blende ich nochmal nach vorne und da sieht man so, ja, so eine Handvoll Versuche, das machen eigentlich die meisten. Vielleicht 50 habe ich mal so einen Peak, aber eigentlich bei 15 und so, ja. Also man macht wenige Versuche in der Regel. Es gibt Leute, die machen wirklich, wirklich viele Versuche, aber die meisten eher wenige. In den Daten stecken noch ganz viele komische Sachen, muss ich jetzt mal sagen. Ja? Also nicht so komisch, sondern offensichtlich ein Drittel aller Versuche waren Username gleich Passwort. Okay, schlecht. Ja. Wir hatten einmal, also ich hatte in diesen Low-Interaction-Honeypots einmal 30.000 Versuche in einem Angriff. Thorsten hat einmal 40.000 gesehen. Wir haben lustigerweise fast 200 Angriffe, wo jemand versucht hat, ein Passwort mit mehr als 30 Zeichen Länge zu haken. Was Schwachsinn ist, weil die Möglichkeiten sind da so groß, dass ich das nicht ausschöpfen kann. Ja? Außer es wäre ein ganz bestimmtes Passwort, von dem ich annehme, dass es kommen kann. Aber eigentlich ist es Unfug. Ich habe fast 3.500 Versuche mit einem Zeichen. Ich frage mich, was für ein System das ist, das es erlaubt, ein Passwort mit einem. Ja gut, für root kann ich es natürlich setzen. Ich habe über 700 Versuche, in denen das Wort fuck vorkommt. Lustigerweise sind das 61 Varianten, wie man das schreiben kann und wie man das einbetten kann. Das fand ich überraschend, ja. Also da sind sie schon kreativ. Und Die versuchen sowas wie Konto Terminator. Hat jemand seinen Root-Account in Terminator umbenannt? Das finde ich komisch. Ja. Passwort war auch Terminator oder Tolkien. Oder this is a long username mit dem Passwort, this is a long username. Offensichtlich testen die ihre Tools da nebenher oder nehmen das nicht ganz so ernst. Und solche Passwörter waren dabei. Das ist tapfer, ich würde sowas nicht eintippen wollen. Gut. Also sind einfach komische Daten drin. Man fragt sich, eigentlich gibt es danach noch mehr Fragezeichen. Was machen die denn da? Ich meine, damit brechen die nicht bei mir ein. Okay. Das sind so Statistiken, die wir da rausziehen können, so offensichtlich ist. Da ist noch mehr drin, aber das ist so ein kleiner Überblick. Was wir auch machen können, ist ein Fingerprint erzeugen, der Angriffstools. Das geht einmal, wie sie sich verbinden, da will ich jetzt mal nicht in die Details gehen. Das haben wir uns noch nicht hundertprozentig ausgewertet, aber es sieht so aus, als ob die Fingerprints sehr stark auf die Client-IDs korrelieren. Einmal zum Hintergrund, SSH funktioniert am Anfang Klartext. Ich verbinde mich zum Server, der Server sagt mir seine ID, und da steht meistens, ich bin ein OpenSSH-Server so und so drin, ist völlig egal, was man da sagt. Dann sagt der Client einen String, das ist seine ID, ist auch völlig egal, was man sagt, aber kein Mensch scheint das anzupassen. Ja? Und dann sagt der Server, was er an Algorithmen kann, und dann sagt es der Client. Und in den Timing und was sie da sagen, da kann man halt Angriffstools identifizieren. Ich will es mal nicht ausbreiten. So. Und was setzen die denn? Scheinbar scheint die, weil die Client-ID anscheinend nie gefälscht wird, weil das könnte ich einfach machen, fällt es ein bisschen auf. Und zwar sehen wir als fast nur dieses libssh 0.1 und die fällt stark auf, weil die halt kaum Cypher beherrscht, einfach pathologisch ist. Ja? Also normaler, moderner OpenSSH-Server kann unglaublich viele Verschlüsselungsoptionen, aber wenn dem nicht so wäre, würden die sich einfach überhaupt nicht verbinden können. Das ist ein pathologischer Client, würde ich mal sagen. Es kann, also ich bestimmt gibt es auch legitime Tools, die das Ding benutzen. Ich habe halt noch keins gesehen. Und das scheint tatsächlich auch ein, also unser Verdacht ist nach Stichproben, dass das auch wirklich ein Tool ist. Ein Angriffstool, was wir zu über 3/4 sehen. Das ist schon mal interessant für uns. Ja, was man sich noch angucken kann, woher kommen denn die Angreifer? Die verbinden sich ja von irgendwo IP-technisch. Das kann ich auflösen nach autonome Systeme, das macht Sinn. Oder ich kann es auflösen nach Ländernamen, das macht weniger Sinn, sieht aber hübscher aus, deswegen haben wir das jetzt gemacht. Und da komme ich auf so eine Grafik, wenn ich das nach Intensität einschärfe, wer was war. Nummer eins ist da China tatsächlich, dann Korea, USA, Russland und so weiter. Aber das ist auch kein großer Abstand zwischen den Ländern. Was wir allerdings festgestellt haben hier schon, das sind immer kompromittierte Systeme. Wir haben immer das Gefühl, das ist nicht wirklich ein Angreifer, der sich da zu uns verbindet. Das heißt, es ist so ein bisschen zu behandeln wie die Fernsehnachrichten, ja, wenn die sagen, da waren wieder Hacker aus China. Nee, garantiert nicht. Also vielleicht war auch der ursprüngliche Hacker aus China, das weiß man halt nicht. Aber das System, was mich angegriffen hat, kommt anscheinend, hat eine IP aus dem chinesischen Raum. Okay, da kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Also insgesamt stelle ich jetzt fest, Low Interaction, wir kriegen da einige Daten raus. Das ist, also ich finde es schon sehr spannend, aber irgendwie fehlt da noch was. Das sind, wie gesagt, alles kompromittierte Systeme und wir fragen uns ja, woher kommen die denn eigentlich wirklich? Ja? Und was ist jetzt mit Osteuropa? Das sticht da nicht raus. Und naja, wir lassen sie ja nicht rein. Eigentlich sollte man sie ja mal reinlassen, um mal zu gucken, was eigentlich passiert. Ja, insofern, ihr seht da oben eine kleine Pyramide, steigen wir eine Ebene hoch und betreiben virtuelle Honeypots, die etwas mehr leisten können. Das ist der Knopf, gut.
Also, virtuelle Honeypots. Die Idee dahinter ist, dem Angreifer mal wirklich eine Möglichkeit zu geben, sich einzuloggen und mal gucken, wenn das Passwort stimmt, was passiert denn dann? Einfach einen regulären Login halt vorzutäuschen, um dann zu schauen, was der Angreifer dann halt mit dem System macht und ja seine Interessen dahinter mal ein bisschen heraus zu kristallisieren. Kayoni ist halt ein alter SSH Honeypot, der ist irgendwie 2004, 2005 geschrieben worden. Die Idee ist halt aufgegriffen worden von Kippo, von den Entwicklern von Kippo. Ist jetzt auch 2009 ist er entstanden, ist halt etwas weiterentwickelt, inzwischen halt mit Datenbankanbindung, also ganz praktisch halt auch für die Verwaltung, für die Suche von den Daten, die man halt dann eben erhält. Es wird eine Linux-Shell simuliert. Der Angreifer kann sich halt einloggen und man kann halt einige Befehle halt eingeben. Man kann halt natürlich nicht ein ganzes System abbilden, also inklusive allen Befehlen, die halt möglich sind, aber halt so ein paar sind halt möglich, so dass es halt wie ein echtes System zumindest so ein bisschen aussieht. Man kann Downloads starten, WGET funktioniert. Also das heißt, der Angreifer kann halt seine Angriffstools herunterladen, er kann sie auspacken und für ihn sieht es erstmal so aus, als ob da alles funktioniert, bis zum gewissen Teil. Aber er kann halt keine Software starten. Software starten ist halt das Risiko, dass man es nicht mehr beherrscht und dementsprechend wird einfach kein Programm gestartet. Aber bis zum Runterladen funktioniert zumindest alles. Was haben wir da drum gestrickt? Noch ein paar Perl-Skripte, ein bisschen Bash für die Überwachung, fürs Aufräumen. Es werden halt die Downloads halt auch abgelegt und wie man gleich sieht, will man halt ein paar Sachen davon wegschmeißen. Und halt die Übertragung halt zu unserem, wir haben so ein kleines zentrales Logging-System für die Überwachung und als zentrale Datenbank gepackt. Ergebnisse. Ja, wir sehen halt, was die Angreifer halt machen und was sie so treiben. Was man nicht erwarten würde, dass die Angreifer nicht so ganz geschickt sind auf dem Linux-System. Also ich hätte erwartet, die kennen sich halt mit Linux aus und wissen, was sie da tun. Aber dem ist halt leider nicht so. Oder, naja, leider. Ist halt schon spannend. Ich habe mal ein kleines Video gemacht. Ja, das ist es nicht. Genau, der Angreifer kann sich halt einwählen, er hat sich halt schon eingewählt, er hatte WHR eingegeben, um zu gucken, wer drauf ist, er hat die PROC-ID, PROC-CPU halt ausgegeben, um zu sehen, auf was für ein System er ist, um zu sehen, kann ich da halt mehr machen. Er hat halt geguckt, was ist Sache, er wandert halt in ein DevSHM, in ein nicht beschreibbares, in ein flüchtiges Verzeichnis und packt halt dort seine Angriffstools halt aus. Er wollte es starten, klappt nicht. Hier wollte er es erstmal verändern mit Nano. Und VI klappt halt auch nicht. Editor funktionieren halt darauf nicht. Das ist halt ein bisschen blöd für den Angreifer, aber ist halt gut für uns, damit halt nicht unvorhergesehene Sachen passieren. Der Angreifer hatte zwischendurch halt noch ein anderes Tool halt heruntergeladen, was er halt nicht verändern kann. Er merkt halt langsam, irgendwas stimmt nicht und jetzt versucht er halt möglichst schnell aufzuräumen oder halt die Kiste halt runterzufahren. Wie man sieht, er kann halt keinen Shutdown machen. Gut, der Befehl ist auch nicht sauber implementiert, aber gut. Er versucht es halt erstmal krampfhaft, die Kiste wirklich runterzufahren und anzuhalten. Es klappt nicht. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und man merkt halt auch, er wird halt immer panischer, immer schneller, immer schneller. Okay. Überlegt nochmal, versucht nochmal etwas anders die Option zu setzen. Jetzt halt 9999. Klappt vielleicht? Nee, leider auch nicht. Ja, und dann, Reboot klappt auch nicht. Also es ist halt schon spannend zu sehen, es klappt nicht.
Ich könnte es auch nicht tippen nach 5 Bier, das ist
schon. auf jeden Fall, Reboot zeigt zumindest erstmal eine Message an und er hat das Gefühl, ja, da klappt irgendwas. Und mit W, irgendwie ist er doch noch auf dem System. Komisch, er sieht halt noch seine IP-Adresse. Er versucht halt wieder mit Reboot die Kiste zu starten. Klappt auch nicht. Und das Witzige ist halt, jetzt versucht er halt erstmal mit Kill All SSH-Daemon zu killen. Klappt auch nicht, schade. Und jetzt wird er halt ganz panisch und versucht halt mit Kill-9 jeden einzelnen Prozess runterzuschmeißen. Aber ja. Ist halt so eine witzige Anekdote. So panisch sieht man wenige Leute. Also die gehen dann halt einfach raus. Die merken halt, irgendwas ist faul und versuchen halt aufzuräumen und ja, gehen dann einfach von dann. Ist halt spannend. Ja. Das um. Genau. Also, wie wir gesehen haben, die Angreifer können halt ein bisschen Interaktion auf dem System halt treiben. Wir sehen halt die Malware-Downloads. Das ist halt sehr spannend, weil man will ja wissen, was sie denn wirklich mit dem System halt vorhaben. Also, was greifen die an, was laden die Angreifer runter? Wir sehen halt ganz häufig, dass sie erstmal das Service Pack, Windows Service Pack von 2000, Service Pack 3 herunterladen. Warum machen die das? Wir vermuten, die machen einfach erstmal einen Test, funktioniert die Internetverbindung und wie schnell ist die Verbindung? Vielleicht können wir da halt ein bisschen mehr treiben. Wir wissen es nicht genau, aber wir vermuten halt, es ist halt einfach ein Test, wie schnell die Internetverbindung ist und Microsoft-Server sind eigentlich recht gut angebunden oder Akamai-Server. Wir sehen halt auch häufiger von Cachefly Downloads 100 Megabyte, teilweise auch 1 Gigabyte. In ganz, also ein, zwei Fälle hatten wir halt auch 10 Gigabyte. Ist schmerzhaft, weil der virtuelle Honeypot legt sie lokal ab. Man will genügend Speicher haben. Ansonsten ist die Kiste voll und macht nichts mehr. Sollte man beachten. Interessant ist halt, wie viel wirklich so Service Pack und Cachefly runtergeladen wird. Und als erst dritter Punkt mit 26 Downloads, jetzt von halt einer speziellen URL, halb CBNC, ist halt ein Bot, kennen Sie wahrscheinlich auch die meisten. KnoppixCD ist halt interessant und dann kommen dann halt zum Beispiel UDP-Flutter oder halt dann die ganzen anderen Tools, aber halt in einer relativ niedrigen Anzahl, weil halt die URLs immer unterschiedlich sind. Skurrilste Downloads. Wäre ich nie drauf gekommen, dass jemand versucht, TeamSpeak zu installieren. Hätte ich nicht erraten, aber ja, gut, gab es ein paar von. Webmin? Warum will jemand Webmin auf mein System installieren? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Interessant halt auch, XAMPP ist halt so ein Komplettpaket mit Apache, MySQL und PHP. Ist vielleicht alles vorkonfiguriert. Ich habe es mir nicht weiter angeguckt, aber vermutlich ist es halt einfacher für den Angreifer, damit halt weiterzugehen. Pine, ja, Mayclient auf meinem System, hätte ich gar nicht mitgerechnet. Und was man halt einige Male sieht, ein Half-Life, ein Game-Server. Game-Server wollen sie installieren, um dann halt darüber sich zusammen zu spielen. Keine Ahnung, scheinbar. Wundert mich, dass man, also eigentlich kriegt man es ja für relativ kleines Geld auch sowas zu bestellen im Internet. Ja, wir sehen halt, dass die angreifenden Systeme nicht nur die Scanner sind. Und man sieht halt auch die Unterschiede dazu, dass halt die Scanner und die Angreifer aus unterschiedlichen Ländern kommen. Wie wir gerade eben gesehen hatten, sind die Scanner halt hauptsächlich Russland, China und Korea, also so weltweit kompromittierte Systeme halt. Was wir aber halt sehen, diejenigen, die sich hinterher interaktiv einloggen, kommen halt hauptsächlich aus Rumänien, also wirklich ein großer Teil. Danach kommt halt USA und Italien und ein paar Länder halt auch in Europa, also Spanien, ein bisschen in Deutschland. Aber der Großteil wirklich Rumänien, ganz komisch. Ja, welche Clients verwenden die Angreifer, die sich einloggen? Wir hätten eigentlich erwartet, sie benutzen Linux. Nee, dem ist nicht so. Wirklich, hauptsächlich wird PuTTY verwendet. Also, es sind Windows-Nutzer, Windows-Angreifer. Interessant dabei ist, ungefähr 5% benutzen halt noch eine uralte PuTTY-Version. Die ist verwundbar, aber man könnte da Sachen machen, aber das macht keiner, weil ist ja nicht legal und wir werden es garantiert auch nicht tun. Ansonsten wirklich ganz wenigen Prozentbereich halt wirklich Linux-Nutzer. Komisch. Hätten wir nicht erwartet. Was fehlt? Ja, wie man gerade eben sehen konnte, kann der Angreifer halt keine Dateien verändern, sodass man halt die Konfiguration von Angriffstools oder so verändern kann oder den PsyBNC, den IRC-Client vernünftig konfigurieren, funktioniert halt nicht. Der Angreifer muss halt das fertige Paket so herunterladen. Und man erkennt das virtuelle System halt relativ schnell. Manche Angreifer sieht man halt, die loggen sich halt kurz ein, probieren ein, zwei Befehle aus und sind wieder weg. So ein paar nicht so gute Angreifer versuchen halt ein bisschen mehr. Ja, das ist ein bisschen schade. Darum haben wir dann halt nochmal interaktive, richtig interaktive Honeypots ausprobiert.
Jo, danke Thorsten. Ja, High Interaction. Also es gibt noch einen Schritt, den man weitergehen könnte. Und das haben wir mit einem Honeypot versucht, bei dem der Angreifer volle Kontrolle als Root auf einem physikalischen System erhält. Natürlich haben wir das ein bisschen präpariert, das System. Ich will das nicht zu detailliert jetzt die Mechanismen bekannt geben, aber wir sehen genau, was da passiert. Der Angreifer hat eine gewisse Chance, das zu entdecken, aber ja. Es gibt da diverse Risiken, bevor das jemand ausprobieren möchte. Honeypot-Software enthält Fehler, das ist eher spannend für die bisherigen Honeypots. Ja? Also es besteht immer eine geringe Chance, dass ein Honeypot kompromittiert wird. Und der Angreifer könnte schlecht gelaunt sein an dem Punkt. Da sollte man sehr vorsichtig sein. In diesem Fall, bei diesen High-Interaction-Honeypots, sind wir auch entsprechend sehr vorsichtig gewesen und haben es komplett separiert von unseren Netzwerken. Genau, er soll auf keinen Fall ausbrechen können. Das heißt, physikalisch ist das System tatsächlich alleine und nicht darauf verlassen, also ja. Und das System ist auch entsprechend vorbereitet. Nein, eins möchte ich noch da erzählen. Genau, er ruht auf meinem System. Das heißt, ich habe eine kleine Partition vorbereitet. Also falls ich danach ein forensisches Image ziehen will, möchte ich keine 80 Gigabyte Platte kopieren. Das macht keinen Sinn, sondern es ist ein ganz kleines Linux-System. Und da ich ihm Root-Rechte gebe, könnte es so weit gehen, dass er das BIOS ausliest. Er könnte den Rest der Platte über das RAW-Device auslesen. Er kann alles machen. Und wenn ich nicht möchte, dass er mich danach erkennt oder so, muss ich schon sehr vorsichtig sein, wie ich das System vorbereite. Ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass Angriffe von meinem System ausgehen. Erstmal gibt es eine gewisse Haftbarkeit. Ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass jemand eine Anzeige macht, aber es ist einfach unhöflich und falsch. Das sollten wir nicht machen. Das Internet, da gibt es genug Angriffe, wir wollen nicht dazu beitragen. Und wir machen das mit Hilfe von Alarmierung. Das heißt, sobald ein interaktiver Angreifer auf diesem Honeypot ist, läuft da jemand hin und guckt sich das an. Das heißt, es läuft niemals unattended. Und zusätzlich gibt es technische Hürden, die ich jetzt auch nicht verraten möchte genau. Das heißt, wenn ausgehende Angriffe detektiert werden, bestimmte Verbindungsraten, wird die Verbindung gekappt und das System muss leider offline gehen. Was ich erlebt habe ganz konkret vor ein paar Wochen ist, dass der Angreifer recht gewitzt vorgeht und mich sofort aussperrt. Das Root-Passwort ändert. Das hat Thorsten ganz viel bei den virtuellen Honeypots gesehen. Kurz das Passwort ändern, Dinge tun, Passwort zurückändern. Oder zurückändern vermutest du wahrscheinlich nur, weil da haben sie sich ausgeloggt. Das Zurückändern habe ich auch gesehen, aber an der Stelle hatte ich keine Shell mehr auf dem System und habe dann dumm geguckt und ich bin gefragt, wann ziehe ich den Stecker? Mittlerweile haben wir immer offene Sessions. Es ist tatsächlich Hardware, über das sie die Kontrolle haben. Wir haben immer Sessions offen, nicht remote, sondern an der Konsole. Und zusätzlich gibt es Logging-Mechanismen, mit denen ich genau sehe, welcher Befehl abgesetzt wird, wann. Genau, der Honeypot wird erkannt. Das habe ich eben aus Versehen zu früh erzählt. Das heißt, ich möchte sicher gehen, dass da im BIOS nichts steht, dass irgendwo auf der Festplatte, wirklich im Rest der Festplatte sollen einfach Nullen stehen, idealerweise. Da will man nichts zurücklassen. Und wir hatten ein bisschen überraschend Probleme, dass man sollte sich im Klaren sein, wann man einen Angriff beendet erklärt und wann man der nächste anfängt. Idealerweise arbeitet man mit Images und bereinigt ein System niemals von Hand. Weil wer weiß, was sie noch hinterlassen haben. Ja? Also man möchte klar trennen können zwischen den Angriffen. Idealerweise habe ich so einen Bootstick dann und per DD spiele ich wieder das alte Image ein, ja? Damit ich wieder einen klaren Stand habe und sich die Angriffe nicht vermischen. Ja. Ja, was ist denn dabei rausgekommen? Okay, wir sehen jetzt natürlich, was danach passiert. Also nachdem sozusagen virtueller Honeypot aufgeflogen wäre. Wir sehen deutlich mehr Malware und wie sie konfiguriert wird, anstatt nur den ersten Download, wo er dann feststellt, irgendwas ist da faul. Und wir wollen Angriffsmuster sehen, wie diese Malware konfiguriert und eingesetzt wird. Das möchte ich jetzt einmal in einem Video, was ganz kurz sein wird, kurz zeigen. Das ist aufgenommen mit unserer Überwachungstechnik, die wir in dem System aufgenommen haben. Der Angreifer hat sich angemeldet, das ist seine Session, die wir mitgeschnitten haben und ein Video draus installiert haben. Die sehen da ganz viele X'e, weil ich meinen Honeypot von damals, wir haben ihn schon längst neu installiert, schützen wollte und wir haben die Angreifer-IP ausge-X'd. Und zu meiner Verblüffung wollte er gleich Asterisk installieren und hat da rumgemacht und ja, Sachen getan. Ich werde mir jetzt mal vorspulen, weil es gibt hier einen Nachredner, der nicht nervös werden soll. Er hat angefangen, User nachzuinstallieren, was alles sehr gut klappt. Und da Passwörter gesetzt, Home-TTF, also der war richtig aktiv. Der wusste auch ein bisschen, wie es funktioniert. Was Thorsten viel gesehen hat, sind Angreifer, die einfach nur offensichtlich von einer Anleitungsliste abgetippt haben oder Sachen nur reingepastet haben aus dem Editor, die nicht wussten, was sie können. Der große Unterschied natürlich, man kann Nano benutzen, man kann alles benutzen jetzt plötzlich. Er hat ein echtes System und kann alles machen. Dem fehlt irgendwas, er stellt fest, er braucht noch ein Tool, der hat einfach mal apt-get angeschmissen und nachinstalliert. Na gut. Er löscht die History und so weiter und so fort. Ich will einmal ein bisschen vor, Entschuldigung, ich habe jetzt gesprungen, er lädt was runter von einem seiner Tool-Server, ich habe die IP-Adresse wieder ausge-X'd und das ist, glaube ich, schon das zweite Tool. Er vertippt sich, das macht nichts und da fehlt ein Zeichen am Anfang, ja, aber er installiert ein Rootkit. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehen will. Ich beschäftige mich viel mit Rootkits, das ist super. Da habe ich gelernt, Andreas, kein schnelles Ubuntu-System mit einem Dreierkernel installieren. Die scheiß Rootkits laufen da nicht. Funktioniert alles nicht. Man will sie nicht zu schwer machen. Ja? Also das Passwort darf nicht zu schwierig sein und man möchte auch einen ausreichend alten Kernel haben. Entsprechend gibt es hier auch Segmentation Faults. Aber da wir nicht simulieren, ist es natürlich der Vorteil, dass das Rootkit tatsächlich funktionieren kann. So, er macht jetzt noch einige Sachen. Ich werde jetzt nochmal brutal vorspulen, weil uns die Zeit ausgeht. Dieses Video ist öffentlich. URL können wir bekannt geben. Er installiert noch einen Sniffer. Da holt er tatsächlich das Rootkit und versucht es zum Laufen zu bringen. Es funktioniert nicht. Es gibt einen Core-Dump beim Laden. Ja. Und es liegt nicht an der Simulation, sondern einfach, der Kernel ist halt neu. Tut mir leid. Jungs, ihr müsst auch, also die haben natürlich auch nicht sauber programmiert. Okay, ich springe jetzt sehr weit nach vorne, fast ans Ende. Er hat hier nochmal ein Tool, wieder was nachgeladen. Das sind also diese zusätzlichen Downloads, die Sie sonst nicht sehen. Und da wartet er lange an der Shell und jetzt legt er gleich los. Das Video ist nur noch 12 Sekunden lang. Er packt es aus, go. Und das ist jetzt sein SSH-Scanner. Und zwar der Scanner, den wir immer wieder sehen. Und er legt los. Und dann greifen unsere Mechanismen und die Verbindung wird gekappt. Und was er gemacht hat, ist einen Scanner anzuschmeißen, um erstmal zu gucken nach erreichbaren SSH-Ports in einem Class-A-Netzwerk. IP-Adresse, 4 Bytes. Er gibt einfach das erste Byte an. Los, geh los, scan alle. Ja, also es ist enorm Traffic, den er da erzeugt. Deswegen, also es ist in diesem Fall auch sehr leicht, den Angriff zu erkennen und die Verbindung zu stoppen, weil das wollen wir nicht machen, ist völlig klar. Nur der Anfang würde laufen. Danach würde er hingehen, er erzeugt eine Ergebnisdatei, wo einige IP-Adressen drinstehen, wo er gesehen hat, hey, da ist ein SSH-Server und dann spielt er sein Programm ab und spielt seine Passwortliste ab und versucht es zu brechen. Das sehen wir jetzt in dieser Vollständigkeit, wie sie das benutzen, sehen wir es da dann theoretisch zum ersten Mal. Das ist schon mal spannend. Ja. Was ich insgesamt gelernt habe, also das ist alles Work in Progress, aber was ich persönlich schon mal gelernt habe, ist, Alarmierung ist echt wichtig. Erst hatten wir es so gemacht, dass sobald jemand das Root-Passwort errät, geht bei mir die Alarmanlage an. Das heißt konkret, es geht Licht an, Musik wird gespielt, ich werde alarmiert, ja, auch über Smartphone, und zwar auch um 5 Uhr morgens, ja, am Wochenende. Meine Frau fand das nicht cool, muss ich jetzt, also um es ganz knapp zusammenfassen. Die findet es immer noch nicht cool, aber was man möchte, ist unterscheiden sehr scharf, was da passiert. Und wir so eine Alarmierung gibt es jetzt nur noch in der höchsten Eskalation, wenn ein interaktiver Angreifer ist, der tatsächlich Befehle eingibt. Aber wir haben festgestellt, die Scan-Software meldet sich an und lockt sich sofort wieder aus. Ja? Und diese Alarmierung, dass ich auch um 3 Uhr nachts geweckt wird, ist immer noch so, aber nur wenn wirklich jemand anfängt, Dinge zu tun. Das Ganze ist tatsächlich nicht so einfach, wie wir es uns vorgestellt haben. Also er kann uns versuchen auszusperren. Das ist schlecht, da müssen wir die Notbremse ziehen. Und die Arbeit mit den Images haben wir uns auch noch nicht so einfach vorgestellt, wie wir uns das gedacht haben. Und insgesamt unser Tipp an Leute, die das nachmachen wollen, Checklisten aufzustellen, einmal zur Forensik, zur Incident Response. Das heißt, wenn ich einen Angreifer drauf habe und er hat eine Weile was gemacht, ich meine, ich habe die Protokollierung, da ist sehr wahrscheinlich alles drin, aber eigentlich ist es ja eine spannende Gelegenheit, um meine Skills mal zu testen, wie gut ich die Malware der Angreifer finde. Ich arbeite auch als Berater, wir machen auch und gerade das DFNZ auch berät zur Incident Response und das wäre mal eine schöne Gelegenheit, einfach mal auszuprobieren. Finde ich denn das Rootkit? Und ich kann forensisches Image machen auch, um zu gucken, kann ich denn den Angriff rekonstruieren anhand dessen? Das ist sehr spannend. Aber wie gesagt, also Checkliste daher, dass ich das Image wieder frisch mache, dass ich genau sicher bin, welche Schritte ich gemacht habe, was passiert ist. Was ist der Status des Systems und kann ich dokumentieren? Wann war der Angriff und habe ich alles wieder zurückgesetzt? Was wir zum Beispiel machen ist, wir verändern das System ein bisschen, ändern vielleicht den Hostnamen. Wir ändern den SSH-Key jedes Mal, damit der, falls wir mal einen cleveren Angreifer finden, also unsere Angreifer, die wir da bisher drauf hatten, nehmen wir alles scheißegal, fürchte ich. Aber theoretisch könnte man das System anhand des SSH-Keys wiedererkennen, das wollen wir natürlich nicht. Ja, das Ganze ist Work in Progress, also diese Pyramide bedeutet auch, High-Interaction-Honeypot-Ergebnisse haben wir nicht so viele, weil das kostet ein bisschen Schlaf und es geht einfach nicht ganz so schnell, weil wir nicht so viele davon betreiben können und ich bleibe einfach in der Nähe, ja? Das heißt, dass ich wirklich den Stecker ziehen kann. Was wir aber jetzt rausgefunden haben, insgesamt über die ganze Breite ist, es gibt tatsächlich unserer Meinung nach nicht viele Angreifergruppen, die das machen. Erstaunlich, da der Angriff ja eigentlich so leicht ist. Wir sind in der Lage, Signaturen zu erstellen. Mehr dazu in der Zukunft. Ich werde das jetzt mal nicht ausführen, aber theoretisch könnte ich eine Verbindung abbrechen, wenn er sich beim ersten Versuch schon. Weil der Teil, auf den die Signatur matchen würde, der läuft nämlich im Klartext. Wir sehen, dass die Initialen, diese Brute-Force-Angriffe, die wir alle immer sehen, wenn wir einen SSH-Server betreiben, das ist niemals der Angreifer. Das sind immer kompromittierte Systeme. Das heißt, wenn Sie jemand anscheißen, atmen Sie nochmal tief durch. Also es ist eine gute Idee, dem Administrator des Quellservers eine kurze, freundliche Mail zu schicken, einen kleinen Logbeleg anzuhängen und ihm einfach nur Bescheid zu geben, dass sowas passiert ist. Er ist der Administrator eines kompromittierten Systems und sollte jetzt wahrscheinlich neu installieren. Oder zumindest dafür sorgen, dass die Angriffe aufhören. Aber es ist niemals der Angreifer anscheinend. Das China-Syndrom, die kommen da nicht wirklich her. Da gibt es einfach Systeme, die leicht zu kompromittieren sind, weil das auch einfach sehr viele Leute sind. Und daher kommen sie scheinbar davor. Wir sehen tatsächlich sehr viele Rumänen, was irgendwie komisch ist. Also ich würde ja gerne mal mit einem davon reden. Mal gucken. Insgesamt finden wir Honeypots sehr cool als Technik und wir finden das total spannend. Für uns haben sich Vorteile ergeben, dass wir die Daten der verschiedenen Honeypots kombinieren können. Wir haben in den Low-Interaction-Honeypots Signaturen erstellt, die wir dann wiederfinden, die Signaturen in den Medium-Interaction-Honeypots. Wir haben dann die Tools, um zu gucken, was das für ein Tool war. Wir können dadurch nochmal eine Signatur erstellen. Und aufgrund der Passwörter, die erraten wurden von den verschiedenen Tools oder so, oder aus verschiedenen Adressbereichen, wo Angreifer zu kommen scheinen, versuchen wir ganz bestimmte Gruppen von Angreifern in unseren High-Interaction-Honeypot zu locken, um die halt genauer anzusehen. Das ist noch ein bisschen Work in Progress, so weit sind wir noch nicht gekommen, aber das ist die Idee. Das heißt, da ist schon eine ganze Menge drin, gerade der Einsatz auch von verschiedenen Honeypots. Wir kriegen Zugriff auf die Tools. Ich finde Malware ja total spannend, diese Schadsoftware, und ich frage mich immer, was die da machen. Und wir haben zum Beispiel forensische Images bekommen, was wir ganz interessant geben und auch gerne weitergeben irgendwie zu Übungszwecken. Ja, unsere Frauen halten uns für komisch und die reden immer von normalen Leuten im Gegensatz zu uns. Und die halten sich halt einen Goldfisch oder einen Hamster. Wir haben so ein Goldfischglas und da schwimmen SSH-Hacker drin. Ist auch unterhaltsam. Also ich finde es unterhaltsamer als ein Goldfisch. Okay. Das wäre eine erste Zusammenfassung, aber jetzt nochmal zum Mitnehmen. Wie sorge ich dafür, dass ich kein Opfer werde? Thorsten.
Genau, nochmal ganz schnell. Es ist eigentlich relativ einfach. Verwendet einfach vernünftige Passwörter. Also mit Test 1, 2 habt ihr gute Chancen, innerhalb von wenigen Tagen kompromittiert zu sein. Also es geht wirklich, wirklich einfach. Hauptsächlich gute Passwörter. Also es ist halt noch nicht mal wirklich was Schweres, aber was wir sehen, ist halt immer wirklich leicht zu erraten. Username gleich Passwort ist halt auch echt doof. Dumme Blacklist. Es gibt Systeme, womit man es vermeiden kann, womit man halt auch die Benutzer zu etwas vernünftigeren Passwörtern zwingen kann. Sollte man wirklich machen, ansonsten die User nicht auf dem SSH-Server drauflassen, wenn es geht. SSH-Keys werden leider auch geklaut. Kennen wir leider halt auch aus Erfahrung, aus unserem täglichen Business im ZERT. SSH-Keys ist nicht der Stein der Weisen. Es ist schon nicht schlecht, aber sie werden halt auch geklaut. Passwörter sollten wirklich auf den SSH-Keys sein. Ansonsten haben die Angreifer direkten Zugriff. Mit den Know-and-Hows wissen sie halt, auf wo rein sie einsteigen können. Ist eine doofe Idee. Ansonsten, kennen Sie Ihre Keys, können Sie halt problemlos dann hinterher, wenn diese Keys geklaut werden, sicherstellen, dass damit nicht mehr eingeloggt werden kann. Können Sie die Sperre durchsetzen? Das wäre auch echt eine interessante Sache. Wissen Sie, wo überall SSH-Server installiert sind oder ob guerillamäßig von irgendeinem Benutzer nochmal nachinstalliert wurde? Testen Sie regelmäßig, ob was von außen erreichbar ist. Zentrale Log-Auswertung hilft vor allen Dingen auch hinterher bei der Analyse oder beim Finden von kompromittierten Systemen. Und mit Signaturen kann man halt Angriffe vermeiden oder halt frühzeitig erkennen. Und ganz klar, kompromittierte Systeme immer neu aufsetzen. Die Angreifer installieren irgendwo was, das finden sie meistens nicht mehr. Oder sie haben deutlich mehr Arbeit, als neu zu installieren. Gut, dann sind wir jetzt pünktlich am Ende. Wir möchten uns recht herzlich auf jeden Fall bei unseren Frauen bedanken, die halt unser mehr oder weniger chaotisches Hobby halt mitmachen. Gerade Christel und Yves, die halt damit leben müssen.
Und die ganzen Kontributoren, die auch Honeypots betrieben haben. Ja, Agnes, Josef, Sabine, Barbara, Guido, Kontrollwehr GmbH, DFN-Zert, Timo. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an das Debian-Team, weil auf eurer Software laufen fast alle unsere Honeypots. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben ein bisschen überzogen. Es tut mir leid. Können wir noch Fragen stellen lassen? Okay. Gut. Wo ist der nächste Speaker? Komm schon mal nach vorne. Fragen. Bitte ans Mikro kurz gehen. Oder ich wiederhole die Frage.
Als Sicherheitsmöglichkeit gibt es auch erstmal den SSH-Server nicht auf 22 laufen zu lassen. Oder werden auch die anderen Ports gescannt?
Nein. Also diese breite Masse an Angriffe kommen tatsächlich auf Port 22. Ist halt Obfuscation. Ja? Wenn man sich darauf verlassen will, halte ich für einen Fehler. Aber kann man machen. Ist eine Geschmackssache. Ja? Fragen?
Warum benutzen Sie keinen virtuellen Rechner für die High-End-Action-Honeypots?
Ja, wäre eine Möglichkeit. Also typischerweise hatte ich früher, also wir machen viel Malware-Tests und wir haben festgestellt, dass die Angreifer virtuelle Umgebungen erkennen und teilweise sich abmelden. Der Drops ist gelutscht, die Zeit ist vorbei, weil richtige Rechenzentren laufen fast nur noch virtuell und ein Angreifer kann VMware oder so nicht mehr vermeiden. Hätten wir machen können, ich hatte die Möglichkeit, echte Hardware zu nehmen, und fand es sexy, das so zu machen. Virtuelles System hätte den Vorteil, dass ich theoretisch von außen auf die Festplatte zugreifen kann, die verändernden Dateien direkt mitlesen kann, sozusagen als im Hypervisor. Und wenn ich es hinkriege, auch in den Speicher reinzugreifen, eigentlich die Schnittstellen, da bin ich mir nicht so sicher. KVM wäre vielleicht da sicherlich eine Möglichkeit, ja. Wäre eine Erweiterungsmöglichkeit, ja. Wäre auf jeden Fall.
Ja, man kann damit ja theoretisch alles simulieren.
Genau.
Also, wie vollständig die Hardware, und da kannst du noch gar nicht mitbekommen, wenn man genug das.
Also er würde sehen, dass er in der virtuellen Umgebung ist, aber das würde man immer
rausfinden. Könnte man selbst das simulieren?
Das ist sehr schwer. Also ein Angreifer guckt zum Beispiel, wo die Interrupt-Descriptor-Tabelle ist und wo bestimmte Kernel-Ressourcen liegen. Und das ist extrem schwer zu simulieren, dass das woanders liegt. Also er findet in der Regel raus, ob er virtuell ist. Aber die echten Systeme sind auch virtuell. Also ist eine coole Erweiterungsmöglichkeit. Momentan machen wir es noch auf echter Hardware. Okay, ich sehe da noch eine Frage. Sonst würden wir, glaube ich, nach der nächsten Frage das rausverlagern, unserem Nachredner endlich die Möglichkeit geben.
Du hast noch Zeit,
er muss noch sortieren.
Sie hatten sich ja gewundert, dass dort TeamSpeak oder ein Half-Life-Game-Server aufgesetzt wird.
Richtig.
Ich würde vermuten, ich hätte nur eine Mutmaßung von mir, dass das um eine Art Kommunikationsplattform für die Angreifer geht, dass sie dort ihren eigenen Chat-Server auf TeamSpeak oder auf irgendeiner Game-Server-Basis aufsetzen, damit nicht irgendwelche einfach nachvollziehbare und überwachte Infrastruktur kommuniziert wird.
Das sehen wir auch sehr viel. Genau, einfach, dass man sozusagen, man stellt sich das vor wie ein U-Rohr, ja, in der Leitung, dass sie einen Bounce haben in ihrer Kommunikation, um ihre eigene Adresse für weitere Angriffe zu verschleiern. Bei den Downloads von Thorsten war auch sehr viel PsyBNC dabei, das ist ein U-Rohr für IRC, das heißt, ich will, Leute gehen rein und gehen wieder raus, einfach, dass ich eine Umleitung habe, um meine eigentliche Quelle im IRC-Chat geheim zu halten. Genau dafür benutzen sie zu vielen Teilen zumindest so einen Server, ja. Das sehen wir tatsächlich. Ich würde vorschlagen, weitere Fragen gerne draußen oder auch nach diesem Talk. Bleiben Sie ruhig noch sitzen und wir hängen hier noch rum und würden uns freuen, wenn ihr noch auf uns zukommt. Wenn ihr Fragen habt, halt, eine Sache haben wir vergessen. Hast du die Folie mit der URL gezeigt?
Nee.
Okay, die Folien reichen wir nach. Es gibt eine URL, www.bunten.de, Linux-Tag, da veröffentlichen wir, das ist eigentlich der Punkt, die Daten, die wir gesammelt haben. Aus dem Low Interaction Honeypots, diese Anmeldeversuche, die würden wir, wenn ihr wollt, weitergeben. Ja, die gehören uns und falls ihr da mal reingucken wollt.
Ja, oder sprecht uns gleich an, wir haben ein paar Karten dabei. Dann,
genau, also die URL haben wir gerade nicht mehr eingeblendet. Die wird aber in den Tagungsunterlagen auch drin sein. Ja, also wer da reingucken will, ihr seid willkommen.
Ach so. Ja, herzlichen Dank an Andreas Brunnen und Thorsten Post.
Nehmen Sie das Funkmikrofon.